Bei dem bekannten Medienwissenschaftler Norbert Bolz gab es vor kurzem eine Hausdurchsuchung. Die Einzelnen sagen, was hat er denn Schlimmes gemacht? Naja, es war wieder mal ein erkennbar ironischer Post, den er auf Twitter abgesetzt hat, übrigens vor relativ langer Zeit. Er hat darauf geantwortet, auf eine Sache von der Taz, also von der Tageszeitung, ja, der linken Zeitung, die es dort gibt. Ja. Und das Interessante ist, dass jetzt also die Art und Weise, wie Norbert Bolz das geschrieben hat, plötzlich als eine Nazi-Parole umgedeutet wurde, obwohl das praktisch identisch in der Taz auch schon so mit drin stand. Ja, also in der Taz, da wurde das Wort erwacht verwendet. Ja. Bolz hat darauf ironisch und erkennbar ironisch reagiert, hat das Ganze als Erwache übersetzt oder eine Replik darauf gemacht, also einen Buchstaben hinten ausgetauscht. Das war jedem natürlich sofort klar, der sich damit beschäftigt, was die Sache eigentlich bedeuten soll. Ja, dass es ironisch gemeint ist, die Sache, aber egal. Es gibt irgendein Meldeportal, es ist ein öffentliches Meldeportal, was das Ganze anzeigt. Dann ist es so, dass sich ein Staatsanwalt auch tatsächlich bemüßigt fühlt, der Sache nachzugehen. Und es gibt am Ende auch noch einen Richter, der sagt, ja genau, das unterschreiben wir, dass da eine Hausdurchsuchung stattfinden soll. Also das ist erstmal der Sachverhalt, den wir hier haben. Und man muss sich an solchen Stellen einfach mal so klein wenig die Frage stellen, was passiert hier eigentlich gerade? Also es ist doch offensichtlich, also für jeden Außenstehenden, nicht Juristen, ja, juristische Laien, wie das so schön heißt, ist vollkommen offensichtlich, dass es hier ein Missbrauch der Strafverfolgungsbehörden stattfindet. Ja, also das ist vollkommen klar, dass die Sachlage keinesfalls einen solch exorbitanten Eingriff in irgendeiner Form rechtfertigt. Ja, das ist vollkommen klar, dass das so nicht sein kann. Ich sage Ihnen übrigens auch gleich noch einige andere Stimmen dazu. Ja, also von Seiten, bei denen man wirklich sagen muss, die können hier nicht als voreingenommen gelten, die das ebenfalls so bestätigen. Aber gucken wir uns mal die Begründung an, die eigentlich dahinter steht. Also wieso wird in so einem Fall eigentlich eine Hausdurchsuchung durchgeführt? Also erstmal ist es so, dass es ja darum geht, eine dringende Beweissicherung vorzunehmen. So habe ich mir das zumindest erklären lassen als Nichtjurist. Also eine dringende Beweissicherung. Nun habe ich eben schon gesagt, der Tweet ist schon ein bisschen älter. Ja, der stammt von, ich glaube, Anfang 2024, glaube ich sogar. Ja, also es ist über ein Jahr alt, dieser Tweet. Ich weiß nicht genau, was die Bedeutung, die juristische Bedeutung des Wortes dringend ist, aber mir scheint eine dringende Beweissicherung vielleicht ein klein wenig ungeeignete Argumentation in dem Fall, wenn man das Ganze so lange hingezogen hat. Ich habe eben ja schon gesagt, dass sich viele Stimmen dagegen aussprechen, die sagen, das kann so nicht rechtens sein. Ja, und dann nehmen wir einfach mal die Taz selber, die ja sozusagen mit betroffen ist. Und die Taz hat sich auch einen Artikel geschrieben. Also über diesen ganzen Fall, ich packe Ihnen den auch unten mal den Link in die Videobeschreibung rein. Das ist sehr interessant, die Seite der Taz selber mal zu sehen. Und die sagt am Ende dieses eigenen Artikels, dass sie diese Überschrift, also diese Parole, um die es angeblich geht, diese angebliche Parole, dass sie die selber früher mal als eine Überschrift verwendet haben. Also die Taz hat das selber als Überschrift verwendet. Sagt die Taz auch selber und sagt, was soll denn daran jetzt eigentlich falsch sein? Das kann doch in diesem Kontext überhaupt nicht strafbar sein. Ja, also wie gesagt, sagen die selber, gucken sich das an, ist wirklich ganz interessant. Es gibt auch noch andere Sachen. Ja, es gibt jede Menge anderen Kontext, wo das auch noch verwendet wurde. Wie gesagt, so ein paar Sachen schreibe ich Ihnen einfach mal unten in die Videobeschreibung rein, können Sie sich mal ansehen, dass diese gleiche vermeintliche Parole von völlig unstrittigen Medien auch verwendet worden ist, sogar als Überschrift. Ja. Und es hat sich sogar Ricarda Lang von den Grünen ausgesprochen, dass sie gesagt hat, das ist völlig abwegig und völlig absurd, völlig unverhältnismäßig, in solchen Fällen eine Hausdurchsuchung vorzunehmen. Ich packe Ihnen das auch in die Videobeschreibung unten rein, können Sie mal sehen, das war ein Tweet von Ricarda Lang. Ja. Fabio De Masi geht sogar noch weiter, der hat hier verwendet so ein paar sehr schöne Wörter, der sagt, das sei unverhältnismäßig und es erinnere an einen autoritären Einschüchterungsstaat. Ja, das sagt also jemand, der ja wirklich völlig erhaben über jeden Zweifel sein kann in dieser Situation. Und das sind auch beides Leute, die jetzt nicht gerade die inhaltliche Position von Norbert Bolz vertreten. Ja, also selbst die sagen, das ist so einfach nicht in Ordnung. Und ich denke, das ist auch vollkommen klar, dass das so nicht in Ordnung ist. Wir werden uns dann ein paar Sachen dazu ansehen. Ja. Man muss sich an dieser Stelle eine andere Frage stellen. Man muss sich fragen, wieso gibt es eigentlich so viele Unterstützer für etwas, was offensichtlich abwegig ist und ganz andere Ziele verfolgt als das, was vorgegeben wird? Es gibt dafür einen Fachbegriff, der dort vorliegt, das nennt sich Motivated Reasoning. Motivated Reasoning, das ist letztlich das Phänomen, dass man, wenn man etwas inhaltlich gerne haben möchte, man dann schon irgendeine Begründung findet, die dazu passt, wenn es einem gerade selber in den Kram passt. Sie werden das in sehr vielen Kontexten im Leben feststellen. Also weiß ich, wenn zwei Leute verhandeln oder sowas, dann ist das etwas, wo jeder natürlich mal versucht, Argumente zu finden, warum gerade seine Verhandlungsposition die in Wahrheit richtige ist. Und nach einiger Zeit glaubt man dann auch wirklich daran. Das ist ja nicht so, dass es nur rein vorgeschoben ist, sondern man glaubt dann offenbar zum gewissen Grad wirklich daran, dass das so ist. Und das ist etwas, was wir hier sehen. Die die Motivation, die dahinter steht, ist ja eigentlich, wie gesagt, eine Beweissicherung, dass mit dem unmittelbaren oder wie war das der Fachausdruck, die juristische dringende Beweissicherung, ne? Das, glaube ich, kann man vielleicht nicht mehr so ganz als Anlass nehmen, ja, aber gucken wir uns an, was ist eigentlich überhaupt der Grund einer solchen Beweissicherung? Denn man muss ja draufschauen und muss sagen, steht doch im Internet. Also kann doch jeder drauf gucken. Jeder sieht doch, dass es von seinem Account aus gekommen ist. Das heißt, er leugnet ja auch gar nicht, diese Aussage gemacht zu haben. Es geht ja nur um den Inhalt der Aussage. Also was ist dort eigentlich los? Wie kann man das jetzt so verquer argumentieren, dass man sagt, doch, das rechtfertigt eine Hausdurchsuchung. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist dieses Motivated Reasoning. Das heißt, also kommen jetzt einige Juristen zum Schluss, dass eine solche Hausdurchsuchung gerechtfertigt ist, weil er ja Beweise vernichten könnte und anschließend sagen könnte, das habe er gar nicht gepostet. Also das ist vollkommen abwegig. Ich habe nie gehört, dass das in irgendwelchen wesentlichen Gerichtsverfahren mal über solche Fälle eine Rolle gespielt hat. Die meisten Fälle sind sowieso in die Richtung, dass die Leute sagen, ja natürlich, ich stehe zu dieser Aussage und es ist vollkommener Quatsch, die einfach umzudeuten. Ja, also es ist vollkommen klar, dass diese Argumentation eine reine Schutzbehauptung von denjenigen ist, die versuchen, das Recht zu beugen. Das kann man wirklich gar nicht anders sagen. Ja. Alle elektronischen Geräte bei so etwas mitzunehmen, ist vollkommen offensichtlich, dass das weder angemessen ist, noch dem inhaltlichen Sachverhalt in irgendeiner Form gerecht wird. Also vollkommen abwegig, es ist vollkommen klar, dass da einfach Motivated Reasoning dahinter steht und die Leute einfach irgendeine Argumentation zusammen konstruieren wollen, nur damit am Ende eben das rauskommt, was ihnen recht ist. Das ist mir übrigens aufgefallen, ich habe in einem meiner letzten Videos habe ich auch über mehrere solche Dinge gesprochen, wie Juristen wirklich einfach völlig unhaltbare Aussagen aufstellen. Und dann kamen ellenlange Mails an mich oder Kommentare, wo also Juristen lange hergeleitet haben, dass diese Sache doch genau richtig sei und dass aus folgender Argumentation dieses Ergebnis am Ende ja, das einzig Richtige sei. Sorry, das ist Quatsch. In der Mathematik kann man ja sehr genaue Beweise führen, ja, also stärker als in Jura, auch wenn die Juristen häufig sagen, das sei so eine Art verbale Mathematik. Ich würde mich dem nicht anschließen, obwohl schon manche Konstruktionsprinzipien ähnlich sind. Aber in der Mathematik kennt man das, dass man manchmal irgendwelche tollen Beweise führt und am Ende kommt irgendetwas raus, was einfach kompletter Quatsch ist. Das kann passieren, also bei einer reinen Mathematik gibt es natürlich keinen kompletten Quatsch, aber immer dann, wenn man eine angewandte Mathematik hat, dann kommt manchmal etwas heraus, wo man sagen muss, das ist einfach Blödsinn, das passt so nicht. Und da gibt es zwei Gründe, weshalb das passiert sein kann. Der eine Grund ist der, dass man von falschen Axiomen ausgegangen ist und der andere ist, dass man Fehler im Beweisverfahren gemacht hat. Ich möchte es jetzt gar nicht weiter problematisieren, aber sehr häufig ist einfach der Lackmustest bei solchen Sachen, dass man sich ansehen muss, ist das Ergebnis, was dort rauskommt, eigentlich ein sinnvolles Ergebnis? Oder kommt einfach Quatsch raus und reicht ein einfacher Blick in die Welt draußen, um festzustellen, dass das Quatsch ist? Und dann weiß man auch, dass in der Beweisführung irgendetwas falsch ist. Und mir soll hier keiner ankommen, wenn mir einer sagt, dass wenn jemand zu schnell durch die Stadt fährt, dass das dann Mord sei, dann ist das einfach Quatsch. Sorry. Ja, und wenn das als Ergebnis herauskommt, dann kann mir eine noch so elaborierte Beweisführung vorgelegt werden. An irgendeiner Stelle muss es falsch sein, weil das Resultat einfach falsch ist. So einfache Weisen kann man normalerweise über solche Dinge diskutieren, indem man einfach merkt, an irgendeiner anderen Stelle muss man dann einfach nochmal genau hingucken. Und auch bei solchen Sachen wie den Hausdurchsuchungen, manchmal rutscht den Leuten ja dann doch die Wahrheit raus. Also es gibt beispielsweise eine nette Sache, wo also der Innenminister von NRW erklärt, dass es ja da um ein klares Signal an die Öffentlichkeit geht. Ja, weiß nicht, ob er Jurist ist, ja, vielleicht war ihm auch nicht klar, was er in dem Augenblick sagt, aber jedenfalls haut er das einfach mal raus. Da ging es um diese Hausdurchsuchungen, die letztes Jahr stattgefunden haben. Ja, haut er das einfach mal raus und genau das ist eben nicht der Zweck einer Hausdurchsuchung. Das ist sogar eine illegale Verwendung der Hausdurchsuchung. Ja. Also ich weiß nicht, ob illegal der richtige Fachausdruck dafür ist. Ja. Aber jedenfalls ist es eine Verwendung der Hausdurchsuchung für ein Mittel, wofür es überhaupt nicht vorgesehen ist, nämlich so eine Art vorgezogene Strafe. Ja, er hätte sich hinstellen müssen, hätte sagen müssen, ja, die leugnen das ja alle und deshalb müssen wir das zur Beweissicherung machen. Nein, hat er aber nicht gesagt. Er hat es anders dargestellt und er hat damit eben genau das gesagt, was eben nicht akzeptabel ist, was juristisch nicht in Ordnung ist. Und das ist vollkommen offensichtlich, dass das hier vorliegt und Sie brauchen mir jetzt keine langen Beschreibungen in meine Kommentare unten reinzuschreiben, also die paar Juristen, die das anders sehen, ja, wonach sie sagen, doch, in diesem Fall kann man genau das herleiten. Nein, das kann man nicht herleiten. Es ist einfach inkonsistent und es ist einfach auch eine Sache, bei der jeder, der drauf guckt, sofort versteht, dass das nicht verhältnismäßig sein kann und dass es nicht um Beweissicherung geht und dass das eindeutig eine falsche Anwendung der Gesetze ist. Und kommen wir jetzt nochmal zu dem Fall, an welchen Fällen das eigentlich, oder zu der Frage, in welchen Fällen das eigentlich angewandt wird. Es ist vollkommen offensichtlich, dass eine solche Vorgehensweise angewandt wird und damit ganz klar mit zweierlei Maß gemessen wird. Also, das Zentrum für politische Schönheit, wie sie sich selber nennen, hat vor kurzem den Bundeskanzler als NPD-Hurensohn bezeichnet. Die haben den Tweet dann relativ schnell gelöscht, aber gucken wir mal nach, was jetzt passiert und ob dort tatsächlich auch eine Hausdurchsuchung bei denen erfolgt, ob anschließend, weiß ich, irgendwelche Strafmaßnahmen eingeleitet werden oder sonst was. Gucken wir es uns mal an, ich bin gespannt darauf. Ja. Es gibt jede Menge Fälle, ja, also wo, weiß ich, irgendwer eine zufällige Armgeste von irgendeinem Politiker genommen hat und anschließend sagt, ja, da haben wir es, nimmt genau den Screenshot von dieser einen Geste, der vollkommen aus dem Kontext gerissen ist und sagt, das ist ganz klar, der hat jetzt irgendwie gerade so ein Nazi-Zeichen gemacht. Kaum stellt ein anderer zusammen, dass es bei anderen Leuten ebenfalls passiert ist und man natürlich immer solche komischen Screenshots finden kann, ja, kaum stellt er das einfach nur zusammen, dann heißt es einfach mal, ha, der verwendet Nazi-Parolen. Das ist einfach ein Messen mit zweierlei Maß, das ist nicht in Ordnung. Das widerspricht auch ganz elementaren Anforderungen der Rationalität. Ja, das geht so einfach nicht. Und es ist vor allen Dingen auch einfach eine wirklich wahre Rechtsbeugung. Ja. Es ist auch eine Rechtsbeugung, dass wenn die eine Gruppe von Leuten sagt, das ist ja wie im Dritten Reich, dass es dann heißt, ja, stimmt, da hat er ja recht. Und bei einem anderen sagt man, nee, das ist aber eine Verharmlosung. Die können genau die gleiche Sache sagen. Ja. Aber bei dem einen wird das ausgelegt als eine Verharmlosung und beim anderen wird das ausgelegt als eine zulässige Warnung. Was soll das? Das ist einfach vollkommener Unfug, dass man hier immer nach reinem Gutdünken sich irgendetwas aussuchen kann. Oder die Richter, muss man eigentlich sagen. Ja, also nicht die Richter, einige Richter. Ja, so ist, glaube ich, richtig. Dass es also einige Richter gibt, die sich in solchen Fällen das einfach aussuchen. Und natürlich auch einige Staatsanwälte. Dass es auf einmal völlig in Ordnung ist, wenn man sagt, Deutschland verrecke. Das ist hier klar, das ist natürlich überhaupt gar nicht extremistisch. Ja. Und bei allen möglichen anderen Sachen, der wird die ganze Zeit so getan, also wäre es das Schlimmste überhaupt. Ja, also das sind wirklich Sachen, das schlägt fast den Boden aus. Ja, es gibt einen Fall, ich spreche den Satz jetzt nicht aus. Ja, ich packe ihn unten einfach mal in die Videobeschreibung. Gar keine Lust, dass ich dann noch Ärger mit jemandem bekomme, weil ich diesen Satz ausspreche. Ja, aber wo auf die CDU Bezug genommen wurde und eine ganz klar erkennbare Nazi-Parole verwendet worden ist. Ist was passiert? Nö. Meines Wissens hat die Staatsanwaltschaft hier einfach das Verfahren eingestellt. Hat einfach gar nichts gemacht. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass jemand auch eine richtig bekannte Nazi-Parole verwendet und wenn sie es gegen die CDU richtet, auf einmal gesagt wird, das sei in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Und was ist das Problem dahinter? Also Sie wissen ja, dass hier ist oft der Kern meiner Argumentation, ist ja eine spieltheoretische. Und das ist auch hier so. Ich habe eben von Rationalität gesprochen, von Rationalitätsanforderungen. Habe ich vor kurzem ja auch mal ausführlicher darüber gesprochen. Über diese Sache. Es gibt auch immer die Anreize. Wir haben Anreizstrukturen, bei denen es einfach keinerlei Nachteile gibt, wenn man Unschuldige verfolgt. Das ist ein Problem. Das ist ein ganz großes Problem, weil dann immer die Optionalität besteht, dass jemand einfach sagt, wir stellen einfach mal eine völlig unhaltbare, völlig überzogene Forderung auf. Und wenn es gut geht, ist gut für die eigene Karriere. Und wenn es schlecht geht, neuer Pech gehabt, hat der andere halt ein Jahr lang oder länger Ärger gehabt. Das kann nicht sein. Ja. Es gibt eine weitere Sache, die ebenfalls spieltheoretisch extrem interessant ist bei der Sache. Nämlich, man muss sich ja schon fragen, wenn das so viele Stufen durchläuft, ja, also irgendein Meldeportal meldet das überhaupt erstmal. Das ist ja schon ohne Sinn und Verstand. Das soll ja eigentlich Meinungsfreiheit schützen, dieses Meldeportal. Schränkt sich also auf die Art und Weise ein. Na gut. Das heißt, es geht dann weiter, landet bei einer Staatsanwaltschaft. Die nächste Hürde wird also genommen von einem, der das durchwinkt, ohne wirklich auf den Kontext zu achten und sofort zu sagen, vollkommener Quatsch, das ist anders gemeint gewesen. Ja. Was passiert jetzt eigentlich in der nächsten Stufe, wenn auch noch ein Richter jetzt also sagt, naja klar, das rechtfertigt eine Hausdurchsuchung? Es gibt den Effekt, dass wenn man sich den Richter aussuchen könnte, hätte man eine ganz ähnliche Sache, wie wenn man bei einer Auktion beispielsweise Dinge versteigert und man dann eigentlich immer denjenigen im Raum findet, damit er den größten Schätzfehler hat. Und so könnte das hier auch sein. Also mal angenommen, Sie könnten sich frei den Richter auswählen, würden Sie immer denjenigen in Deutschland nehmen, der den größten Schätzfehler hat in der einen Richtung, also der Staatsanwalt würde sich den auswählen, ja, und würde auf die Art und Weise dann eben praktisch mit jedem Blödsinn durchkommen, weil eben immer dieser eine Richter gefunden wird. Das ist klar, ja, da gibt natürlich auch eine Streuung innerhalb der Richter und da könnte man sozusagen einen auswählen. Es ist in der Juristerei zum Glück so, dass dort viele solcher Dinge vorweggenommen sind. Also ich finde die Parallelen zu Spieltheorie und Jura finde ich häufig wirklich sehr verblüffend. Ja? Und die haben also deshalb schon Spielregeln geschaffen, die das sehr stark erschweren. Also man kann einen nicht einfach irgendeinen Richter aussuchen, sondern das ist eine ganz klare, also gibt es Verfahrensregeln, die dafür sorgen, dass eben dann ein bestimmter Richter ausgewählt wird, der zum Beispiel gerade in dem Augenblick Dienst hat, der für eine Sache zuständig ist und so weiter. Kann man das jetzt eigentlich gar nicht steuern? Und die Antwort lautet doch, zum gewissen Grad kann man das schon steuern. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eigentlich einen Richter, der ist für eine Sache zuständig Und wie ich eben schon gesagt habe, hat die aber zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht Dienst, also ist ein Urlaub oder so etwas. Oder aber sie kommen am Wochenende damit raus, wo der nicht da ist, dann ist irgendein anderer Richter gerade da, der ist zuständig für den Fall. Mal angenommen, sie kommen als Staatsanwaltschaft jetzt genau an einem solchen Moment raus, haben sie zumindest gewisse Freiheitsgrade, sich den Richter auszuwählen. Das, wie gesagt, im Jura wird versucht, solche Dinge so stark wie möglich zu verhindern. Und es sind wirklich sehr interessante Sachen entstanden, die auch für meine Begriffe sehr wichtig sind. Aber die Regeln sind natürlich nie perfekt und können ja auch nicht perfekt sein in der richtigen Welt. Insbesondere dann, wenn einige Parteien da drin offenbar es darauf anlegen, bestimmte Dinge einfach durchzukriegen. Also das muss man wissen. Und das Nächste, was man auch wissen muss, ist, dass auf lange Sicht natürlich auch die Zuordnung von Richtern geändert werden kann. Ja, aber stellen Sie sich mal vor, es gibt irgendeine unliebsame Person, deren Nachname fängt gerade mit, keine Ahnung, K an oder irgend sowas. Und dann ist normalerweise auch, ist das häufig so, dass die Richter buchstabenbezogen zuständig sind. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen, der sagt einfach immer, nö, das Verfahren wird eben nicht eröffnet. Dann kann es sein, dass einfach irgendwann mal das rotiert wird. Das kann man nicht sehr oft machen, aber manchmal kann man es ja machen. Und dann schwuppsdiwupps fällt plötzlich eben das auch rein bei einem Richter, der dann zufälligerweise dorthin gesetzt worden ist, der die Sache plötzlich ganz anders sieht. Also Sie merken, solche Sachen sind nie 100% manipulationssicher. Das ist ein Fachausdruck in der Spieltheorie. Ja? Nie 100% manipulationssicher. Und das sind eben Dinge, die hier tatsächlich dann auch passieren können. Gucken wir uns mal gerade was anderes an. Nämlich, welche Äußerungen sind eigentlich strafbar? Gibt es da eigentlich so eine Art Liste? Ja? Eine endgültige Liste, auf der einfach mal draufsteht, dass man weiß, was strafbar ist. Im Augenblick ist es so, dass jede Menge ganz normale Redensarten, die man einfach landläufig verwendet, einfach solche Dinge, die haben halt irgendeine Herkunft normalerweise. Ja, sowas wie, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ja, das kommt auch aus irgendeinem Gerichtsverfahren, sagt man zumindest. Das sagt man einfach so. Und einige von denen sind auf einmal strafbar, weil sie an irgendeiner Stelle, tja, weiß ich nicht, von irgendeiner Nazi-Größe mal verwendet worden sind oder weil es irgendein Lied war, was heutzutage überhaupt keiner mehr kennt. Könnte man eine solche Liste eigentlich haben, in der einfach mal vollständig drinsteht, was jetzt verboten ist und was nicht? Also eigentlich wäre das notwendig. Eigentlich brauchten wir so eine Liste und müssten eigentlich unsere eigenen Tweets und anderen öffentlichen Aussagen schon immer mal vorher über so eine Art automatisiertes Verfahren laufen lassen, dass es immer darauf prüft, ob wir nicht aus Versehen irgendetwas gesagt haben, was irgendwer anders plötzlich als was Strafbares umdeutet. Das Verrückte ist, wenn Sie eine solche Liste zu Hause rumliegen, haben wir die ja selber strafbar. Ja, dann kommt einer an und sagt, ha, der hat ja die Liste, da sehen wir es ja, da sind die ganzen Parolen. Ja. Es würde natürlich auch die Möglichkeit verschließen, einfach mit Willkür zu arbeiten. Ja, denn im Augenblick ist es ganz offensichtlich so, dass Sie eben willkürlich behaupten können, bei dem ist es jetzt aber gerade eine strafbare Aussage gewesen und bei anderen, wenn es eine Taz oder eine Spiegelüberschrift ist, dann halt mal gerade nicht, ja, gleiche Aussage. Ja, das würde dann natürlich plötzlich fehlen, denn dann wäre es ja eben auch plötzlich beim Spiegel eine Sache, bei der man sagen müsste, es wäre plötzlich strafbar. Was Sie im Augenblick auch haben ist, dass durch diese fehlende Liste letztlich ein Cherry-Picking oder Shit-Picking, müsste man in diesem Fall eigentlich sagen, der Ankläger erfolgen kann. Ja, die können jetzt einfach immer sagen, suchen wir doch mal, weiß ich nicht, alle Tagebücher von irgendeiner Nazi-Größe durch, ob wir da nicht auf das Wort Straßenbild stoßen oder so ähnlich oder Stadtbild oder so, keine Ahnung. Ja? Also jedenfalls, das machen die dann und dann wälzt man da also tausende von Seiten Text durch und sieht, ah, guck mal, da genau an der einen Stelle stand's. Ja? Das ist natürlich vollkommen lächerlich, ja? Aber das ist ja die Konsequenz daraus, dass diese Liste nicht geben darf. Auf der anderen Seite brauchen wir heutzutage so eine Liste. Das heißt, wir müssen jetzt also lauter solche Parolen auswendig lernen, um sie im Zweifelsfall zu erkennen, damit wir sie nicht sagen. Also diese Situation ist einfach vollkommen abwegig. Ja? Wirklich völlig überzogen, was da gerade da ist. Ja? Es gibt auch eine ganz nette Sache, ja. Nämlich gilt das eigentlich auch für Abwandlungen. Ja, das ist ja auch noch die Frage. Ja. Also da geht es ja um die Frage, ob jetzt das Wort erwache oder erwacht, glaube ich, so war das. Ja, also ich glaube, die Taz hat geschrieben erwacht und der andere hat geschrieben erwache oder umgekehrt, irgend sowas. Ob also dieser eine Buchstabe schon mit relevant ist bei der Sache. Ja. Da bin ich auch auf eine sehr interessante Sache gestoßen. Da hat nämlich jemand geschrieben, am Wochenende ist Zeitumstellung. Deutschland erwacht eine Stunde früher oder später, je nachdem, wie man es jetzt gerade sieht. Ja. Also ich glaube, er hat früher geschrieben, aber eigentlich wäre später wahrscheinlich das Richtige, aber ist ja auch egal. Ja, also jedenfalls Deutschland erwacht eine Stunde später. Ist das jetzt eigentlich auch schon strafbar, wenn man so etwas sagt? Und Sie merken eben daran, dass das wirklich völlig absurd ist und zu einer reinen Willkürangelegenheit auch verkommt. Ja, weil es in dem einen Kontext kann man es sagen, im anderen Kontext kann man es nicht sagen. Ja. Ich habe Ihnen das unten mal verlinkt, da gibt es auch eine Diskussion, ob es früher oder später ist. Ja. Also, was ist eigentlich meine Hoffnung in einer solchen Situation? Meine Hoffnung ist, dass durch solche Fälle wie das, was wir jetzt gerade erleben, diese Unsinnigkeit, die dort abläuft, dass die einfach einer Öffentlichkeit, einer breiteren Öffentlichkeit einfach endlich mal bekannt wird. Da ist natürlich sehr kontraproduktiv, dass unsere mit Milliarden versorgten öffentlich-rechtlichen Medien dazu einfach schweigen. Also ich habe es überhaupt nicht glauben können, aber ich habe weder auf tagesschau.de noch auf heute.de, zumindest bis zum Zeitpunkt, zu dem ich dieses Video hier aufnehme, habe ich irgendetwas über diesen Fall lesen können. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wenn eine solche himmelschreiende Ungerechtigkeit, ein solcher Angriff auf die Meinungsfreiheit, ein solcher Angriff auf was ganz Elementares der Demokratie, wenn das stattfindet, dass dann einfach die öffentlich-rechtlichen Medien dazu einfach komplett schweigen, gar nichts sagen, also noch nicht mal irgendeine Meldung dazu rausbringen. Das kann doch wohl wirklich nicht wahr sein. Also das ist wirklich etwas, da muss sich einfach etwas ändern und es müssen auch die Öffentlich-Rechtlichen einfach merken, dass das etwas Wichtiges ist und auch für die Demokratie Wichtiges ist. Es ist ihr Auftrag, dafür zu sorgen, dass solche Dinge einfach auch öffentlich diskutiert werden können und nicht einfach totgeschwiegen werden können. Ja, also ich meine, alle anderen haben darüber geschrieben, ja, weiß ich, FAZ und Spiegel und NZZ und wen es nicht alles gibt, alle haben sie darüber geschrieben. Ja, die Taz selber hat darüber geschrieben und dann sogar auch noch denjenigen, die Betroffenen verteidigt. Ja, das kann doch wohl alles nicht wahr sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen das einfach komplett totschweigen. Ja, also deshalb meine Hoffnung ist wirklich, dass jetzt einfach die Kraft der öffentlichen Diskussion so stark ist, dass einfach sich etwas ändert, dass wir einfach aufhören mit diesem Blödsinn und dass wir anfangen, wieder ganz normal miteinander umgehen zu können, ohne dem anderen auch jedes Mal das Schlimmstmögliche zu unterstellen, auch wenn das noch so abwegig ist. Und das ist das, was hier passiert. Es wird einfach als reines Lawfare eingesetzt. Es wird einfach dem anderen etwas unterstellt, was er an keiner Stelle so gemeint hat und es ist auch jedem offensichtlich klar, dass er das nicht gemeint hat. Und es wird einer unglaublichen Aggressivität auch vertreten. Das muss ich auch mal sagen. Also wenn Sie sich die Diskussionen dazu ansehen, dann stellen Sie fest, dass die Leute, die diese Rechtsbeugung verteidigen, dass die gleichzeitig auch noch unfassbar aggressiv auftreten. Also die wissen schon, dass sie da schlechtes Gewissen haben müssen. Ja? Aber die versuchen, das durch Aggressivität zu überspielen und versuchen dann mit diesem Motivated Reasoning es so darzustellen, als wäre das eben doch eine sinnvolle Sache, als wollten die Leute ja ihre Beweise vernichten, den Beweis des öffentlichen Postings plötzlich vernichten, das, was jeder vorher gesehen hat, und dann behaupten, sie wären es ja gar nicht gewesen und deshalb muss man alle ihre elektronischen Geräte beschlagnahmen. Ja? Völlig abwegig. Aber das passiert eben aus den genannten Gründen. Ja? Und das nächste ist, wir müssen einfach auch die Verfolgung Unschuldiger, müssen wir einfach ahnden. Es muss einfach für einen Staatsanwalt ein Problem sein, einen erkennbar Unschuldigen zu verfolgen und es muss zumindest mal das Ende seiner Karriere sein. Ich sage ja gar nicht, dass er rausgeschmissen werden muss, aber hier geht es ja oft auch darum, dass es dann Karriere förderlich ist. Nein, es muss karriereschädlich sein und es muss klar sein, dass so etwas einfach ein absolutes No-Go ist. Die Richter müssen auch wieder anfangen, sich an die eigene Nase zu fassen, solche Sachen richtig zu kontrollieren. Denn sonst ist auch der Richtervorbehalt einfach nichts mehr wert. Es gibt ja viele Stellen, an denen wir einen Richtervorbehalt haben. Aber wenn die einfach alles durchwinken, sich den Sachverhalt überhaupt nicht ansehen, einfach nur es unterschreiben, dann ist dieser Richtervorbehalt natürlich auch komplett wertlos. Das heißt, wir brauchen hier wieder einfach ein Grundverständnis, dass auch die Leute sagen, nein, das geht nicht, das wollen wir so nicht haben. Ja, wir wollen bestimmte Dinge, dass die ordentlich ablaufen und eben nicht auf eine solche Art und Weise. Ich empfehle dazu übrigens ein Interview, was ich im letzten Jahr zu einem ähnlichen Sachverhalt mit einem Juristen aufgenommen habe, nämlich mit Arndt Dieringer. Ja, empfehle ich ihn, verlinke ich ihn am Ende auch als Endkarte, können Sie sich danach mal ansehen. Da sind auch sehr interessante Aussagen dazu drin, was sie hier eigentlich ändern sollte und was auch die juristische Sachlage hier ist. Ja, wie gesagt, ich bin ja kein Jurist, ich gucke da von außen her drauf, eher aus einer spieltheoretischen Sicht. Ich muss jetzt noch kurz eine Sache ansprechen in eigener Sache. Nein, es ist nicht mein Kurs über Verhandlungen, wie Sie jetzt vielleicht denken, sondern ich bin öfters darauf angesprochen worden von meinen Followern, dass eine Kanalmitgliedschaft eine interessante Sache wäre. Also ich habe mir das mal angesehen, ob Kanalmitgliedschaft, ob ich sowas anbieten sollte, also ob das etwas ist, wo Sie das Gefühl haben, ja, das würde ich gerne machen. Wenn Sie das interessant finden, schreiben Sie mir das bitte gerne mal in die Kommentare unten rein. Also erstmal, ob Sie das interessant finden. Wie gesagt, ich bin öfter darauf angesprochen worden. Könnte also sein, dass es viele interessant finden. Und dann würde ich gerne mal von Ihnen wissen, welche Gegenleistungen hätten Sie denn eigentlich am liebsten? Also bei den Kanalmitgliedschaften, da gibt es ja immer irgendwelche Gegenleistungen. Sagen Sie mir einfach mal, was Sie sich da so erhoffen würden. Und dann können Sie ja mal angucken, ob ich das vielleicht in irgendeiner Form tatsächlich irgendwann mal anbiete. Ja, also nicht jetzt so ganz schnell, aber wie gesagt, einfach nur als Idee. Ja, also das wäre nett, wenn Sie das machen. Ansonsten, wir sehen uns ja in der nächsten Woche hier ohnehin wieder. In der Zwischenzeit gucken Sie sich nochmal das Video an, was ich Ihnen gleich verlinke, vom Arndt Dieringer, ja, wo er aus juristischer Sicht nochmal darauf eingeht. Und ansonsten, bis zur nächsten Woche. Bis dahin.